Wir leben noch. Wir haben die erste Nacht überstanden und just ist der zweite Kongresstag. Mittwochmittag. Am Vormittag ging es um Kinder, es ging ums Gesundheitssystem, es ging um Global Warming und wir haben uns mal wieder verlaufen. Und im Programm sind uns nebenbei auch noch ein paar Lücken aufgefallen. Das alles müssen wir heute besprechen in dieser zweiten Reiseepisode und damit herzlich willkommen beim Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Es hupt immer noch hier rum.
Es hupt, aber es gab kein Hubkonzert gestern Abend. Haben Sie ein Hubkonzert gehört?
Nein, das hat mich überrascht. Ja. Das wäre eigentlich angemessen gewesen nach dem 3:0, oder?
3:0, ja. Frankreich-Schweden. Und hier hat man das erfreut, aber relativ leise zur Kenntnis genommen.
Ja, vielleicht hat man ein bisschen mit den Ivorern mitgelitten, die gegen Mexiko rausgeflogen sind.
Ja, Mexiko hat auch gewonnen. Die Nacht war ruhig. Und jetzt sitzen wir hier wieder vom Congrès de Palais in Paris.
So ist es. Wir sitzen Mittwochmittag vor Congrès de Palais in Paris. Vielleicht haben wir wieder ein, zwei Literaturstückchen. Wo würden wir diesmal damit umgehen wollen?
Das packen wir ganz normal diesmal konservativ in die Shownotes.
Okay, ausnahmsweise. Wir sind in Episode 191. Es gibt die neue Telefonnummer, nochmal zur Erinnerung, die auch schon fleißig genutzt wurde. 0158 886 41480. Da könnt ihr uns eine SMS schreiben, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Gerne auch live nach Paris. Und wir schauen dann, was wir damit machen. Wir haben schon einen ersten Rechercheauftrag bekommen. Müssen wir mal gucken, ob wir den heute erfüllen können.
Hatten wir eigentlich so vorgesehen.
So hatten wir das vorgesehen. Steht in unserem Programm. Gut. Machen wir nochmal so ein bisschen, ja, Surroundings vielleicht so, auch für unser beider Warm-up jetzt im Gespräch. Erster Kongresstag ist immer ganz notwendig, um so die Grundorientierung zu bekommen. Deswegen, wenn ein Kongress 4 Tage geht, dann sind davon eigentlich nur 3 Tage relevant. Es klappt jetzt besser als gestern. Und dann haben wir doch auch wieder unser Problem gebraucht. Erste Anekdote heute Morgen, Martin Scherer hat sein Badge vergessen. Musste also nochmal zurück, hat es dann aber geschafft. Und dann eben, als wir uns verabredet hatten nach der Keynote-Lecture, klingelt mein Telefon und Martin Scherer ist im Treppenhaus eingesperrt. Was ist da passiert?
Also es ist wirklich sehr unübersichtlich hier. Es gibt so ganz enge kleine Rolltreppen, die hochführen zu den Räumlichkeiten, in denen dann die Sessions sind, auch zum Amphitheater, dieser Riesensaal, wo 5000 Menschen nicht reinpassen. Ich glaube, 3000 passen da rein.
Irgendwas dazwischen.
Selbst dahin kommt man nur über diese kleinen, engen, verwinkelten Rolltreppen. Es geht dann vom Amphitheater ab in ein riesiges Treppenhaus, wo auch Toiletten sind. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt läufst du da mal runter und dann ist da unten irgendwo ein Ausgang. Nee, da ist kein Ausgang. Es wurde immer dunkler. Es lagen immer mehr eigentlich wegzuwerfende Gegenstände auf den Treppen. Es war eine Ernstfallszene aus einem Krimi. Es wurde mir unheimlich. Ich bin schnell wieder hoch, bin oben nochmal raus und dann wieder durch das Labyrinth von Rolltreppen runter.
Ja. Glück gehabt, er lebt noch und ist wieder freigekommen. Muss hier in Paris bleiben. Ja, und das andere, das uns auch heute wieder aufgefallen ist, heute nochmal anders, weil jetzt natürlich seit 8 Uhr alle in ihren Workshops und Sessions unterwegs sind. Es ist ein sehr französischer Kongress. Man kann schon sagen, dass es so eine Mischung aus dem internationalen Teil und dem nationalen Teil ist. Es ist aber doch klug verbunden, weil es immer diese KI-Übersetzungen mitgibt. Also selbst wenn man kein Französisch spricht, es kann irgendwie funktionieren, aber gleichwohl, manche Vorträge sind skurril.
Das liegt an der Sprache, die man als Fränglisch bezeichnen kann.
Fränglisch.
Ja, also ja. Das sind Vorträge, in denen englische Texte, wahrscheinlich von KI geschrieben, vorgetragen werden.
Und da stellen wir jetzt mal.
Und zwar in akzentfreier französischer Aussprache. Und ich kann Französisch, ich kann auch Englisch, aber ich kann kein Fränglisch. Also okay. ich Also ein englischer Text, der französisch gesprochen wird oder ausgesprochen wird, da steige ich aus. Dann ja. habe ich dann meistens wirklich bei dieser Übersetzung mitgelesen, oben Englisch, dann die Slides und unten Französisch. Ich habe dann immer hin und her geguckt, mal Französisch, mal Englisch, mal ein Speaker,
die
mal
Slides
die Slide.
Sind der Rettungsanker.
Genau.
Okay.
Aber es ist tatsächlich nicht leicht zu folgen. Also ja. Augen zu machen und einfach nur zuhören, das geht nicht.
Hier muss man aktiv mitarbeiten.
Ja.
Ja. Und die Sprache versuchen zu dechiffrieren
ja.
in irgendeiner Form. Also es ist witzig, auch im positiven Sinne durchaus witzig. Und was ich auch spannend finde, dass man doch einige Leute trifft, die man von zu Hause kennt.
Toni Schneider haben wir gestern gesehen. Sie haben, glaube ich, Karin Vogt gesehen.
Ich habe Karin Vogt getroffen. Stefan Zutz habe ich gesehen.
Mhm.
Ja, also...
Soll keiner sagen, hier werden keine Deutschen.
Nein, nein. Es passiert was. Wir haben vom Vormittag haben wir drei Themen, die wir mit reinbringen wollen. Pädiatrie, Primary Healthcare und dann die Keynote, die wir uns eben noch angehört haben. Und jetzt wollen wir über den AI-Versuch von Martin Scherer sprechen. Sie haben das 160-seitige Kongressprogramm in einen KI-Apparat gekippt und haben die Maschine, wenn ich es richtig verstehe, im Prinzip gebeten, zwei Dinge zu machen. Erstens, bewerte mal die Themencluster in dem Programm und mach daraus eine Art Impact-Ranking, also wie hoch ist der Impact des jeweiligen Themenblocks im Kongress. Da hat sie eine Art Sortierung vorgenommen und danach sollte sie mal Leerstellen benennen und einfach mal sagen, gibt es irgendwo Themen, die aus Sicht der KI zu kurz kommen. Und das können Sie dann ja einordnen.
Ich bin am Überlegen, Herr Nössler. Ob wir die Abbildung, diese von KI erstellte Abbildung, vielleicht nicht auch einfach mal in die Shownotes packen?
Das ist ein PDF, können wir hochladen, ja.
Es ließen sich in diesem Programm 7 Themenfelder identifizieren. Das eine war Digitalisierung und KI, klar. Das zweite Equity, also Gleichheit, beziehungsweise auch Ungleichheiten der Versorgung, vulnerable Gruppen und Global Health. Überhaupt Planetary Health und Prävention spielt eine große Rolle. Dann gibt es einen Themenbereich, wo es um Forschungsmethoden geht. Und dann noch 3 weitere Bereiche, also zum Beispiel so dieser Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Professional Wellbeing, das, was wir gestern hatten, also was ein Arzt oder Ärztinnenleben gelingen lässt, wie man selber gut und professionell durch den Arbeitsalltag kommt, dann ein Themencluster Multimorbidität und klinische Priorisierung und dann natürlich das ganze Thema Less is More, Overuse, Qualität und Implementation. Es gibt auch ein paar Leerstellen, zum Beispiel so longitudinale Outcomes, also länger laufende Kohortenstudien, dann wirklich auch mal Deimplementationsstudien. Das Thema Less is More kommt zwar vor, aber wie man es jetzt genau angeht und wie Deimplementation funktioniert, das ist eine Leerstelle. Und so komparative Gesundheitssystemvergleiche oder auch komparative Zugänge, internationale Zugänge zur Betrachtung von Evidenz, was man bei einem Kongress mit über 123 Nationen erwarten könnte, das kommt hier ein bisschen zu kurz.
Also das, was man eigentlich erwarten würde, ja?
Ja.
Bei der Allgemeinmedizin.
Ja.
Ja. Ja, sûr. Was ich spannend daran finde, ist dieser Themenblock, den die Maschine zusammengestöpselt hat, Equity, Vulnerable Groups und Global Health, das hat mit Abstand das krasseste Signal.
Ja.
Also man könnte fast sagen, das ist das Schwerpunktthema auf dieser Tagung.
Und passt eigentlich auch etwas zu dem Aktivismus-Thema, was wir gestern hatten. Also ein sehr stark wertegetriebenes Fach, wo sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch wiederfinden können. Natürlich ist das hausärztliche Arbeiten sehr stark wertegetrieben.
Ja.
Und das schlägt sich dann auch hier im Programm nieder.
Muss man vielleicht noch so ein bisschen auch dazu sagen, weil es doch viele, viele junge Leute sind, die man hier sieht. Wahrscheinlich von Studierenden über Leute in der Weiterbildung bis gerade frisch im Alltag angekommen, mehr oder weniger. Das ist hier keine, man darf sich das nicht wie eine klassische Fortbildungsveranstaltung vorstellen. Das ist eher ein sich gegenseitig in den Positionen reflektieren und prüfen.
Es gibt schon auch mal Workshops, wo gezeigt wird, wie man einen Ellenbogen untersucht oder eine Schulter. Das gibt's schon auch. Aber schwerpunktmäßig ist es so, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ja, das ist die Verortung.
Ja.
Wo steht man?
Ja.
Spannend auch. Digitalisierung ist natürlich ein Thema, AI, und das finde ich jetzt wiederum spannend, AI ist auch ein super Thema, was man im Programm aber nicht so prominent findet. Das, ich gebe es zu, es irritiert mich im Jahr 26, wo selbst wir das Programm mit AI unter die Lupe genommen haben, nämlich methodische Forschungsfragen, KI. Was bedeutet der Einsatz von KI in der allgemeinmedizinischen Forschung? Müssen wir uns Standards geben, auch ethische Standards? Das könnte etwas sein, bin ich gespannt, wie Sie es sehen, dass man doch eigentlich ein bisschen prominenter machen könnte. Und wir kommen nachher gleich noch zur Keynote Planetary Health. Der KI-Einsatz ist im Moment der CO2-Treiber schlechthin.
Tatsächlich, ja.
Ja. Das fand ich oder finde ich ein bisschen widersprüchlich in dem Programm.
Ja, also ja, was Sie gerade gesagt haben, Forschungsmethoden und KI, ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns, sowohl im Netzwerk evidenzbasierte Medizin, wie wird das eigentlich später mal mit Systematic Reviews und Meta-Analysen laufen, als auch im Netzwerk Versorgungsforschung oder der DGAM bei qualitativen Ansätzen zum Beispiel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was meine erste Studie war. Das war die Perspektive von Hausärztinnen und Hausärzten auf das Symptom Nackenschmerzen. Dann habe ich Interviews gemacht, habe die aufgezeichnet, danach transkribieren lassen von studentischen Hilfskräften, habe die dann mühsam ausgewertet. Das sind alles Arbeitsschritte, die früher oder später und auch eigentlich jetzt schon die KI übernehmen kann. Also was bedeutet das für unterschiedliche Bereiche der qualitativen Sozialforschung, für Evidenzaufbereitungen? Da ist hier bei einem Kongress noch nicht viel dazu.
Da könnte mehr kommen.
Ja.
Ja, also gerade Interviews auswerten, ne? Stapelweise, wow.
Ja.
Was man sich da Arbeitszeit sparen kann. Da sind dann aber die Verifikation und Plausibilisierungsschritte wichtig. Wollen wir zum nächsten Themenblock kommen?
Ja.
Das war jetzt der Versuch, eine KI-getriebene Analyse eines Kongresses zu machen, von dem wir mehr KI-Methodenthemen erwarten. Sie waren dann heute Morgen, nachdem Sie Ihr Badge geholt haben, in Raum 341, da ging es um Pediatrics. Wie kamen wir auf Pediatrics, Martin Scherer? Wir haben uns immer gesagt, das Thema Kinder- und Jugendheilkunde kommt zu kurz thematisch.
Wenn wir der KI mal unsere 191 Evidenz-Update-Episoden geben würden, dann würde sie bei Pediatrics wahrscheinlich eine Leerstelle identifizieren.
So, also sind Sie dahin gegangen.
Ich bin dahin gegangen, der Raum war rappelvoll. Es waren 5-Minuten-Vorträge auf Englisch. zwischendurch zur Erholung mal jemand aus Australien oder aus den Niederlanden. Aber das ist ja auch gut, dass viele, ich will das gar nicht so jetzt negativ darstellen, aber es ist ja gut, wenn viele Locals dann auch hier berichten. Und so eine Kollegin aus der Normandie, die sich die Frage gestellt hat, wie werden Protonpumpenhämmer bei Säuglingen unter einem Jahr mit gastroösophagealem Reflux in der hausärztlichen Versorgung in der Normandie verordnet?
Gerd bei unter Einjährigen.
Also erstmal, genau, Gerd bei unter Einjährigen, PPIs bei unter Einjährigen.
In der Normandie.
Dieser Vortrag ließ mich doch etwas ratlos zurück und alle anderen auch. Wir wissen es nicht so genau und sie wusste es auch nicht so
further
genau.
Further research is needed.
Further research is needed. Es Was sie aber zeigen konnte, war, dass tatsächlich die Verordnungsraten hochgingen.
Oh.
Und dass so die Interaktion mit den Pädiatern auch nicht so richtig funktioniert. Also gerade bei diesem Thema gibt es auch Schnittstellenprobleme. Aber wie gesagt, es war ein 5-Minuten-Vortrag. Ich müsste mich dann jetzt noch mal ein bisschen einarbeiten. Gerd, bei Säuglingen, wie ist da der Stand? Wie ist es mit der Häufigkeit der Epidemiologie? Aber hier in Frankreich gehen die Verordnungsraten hoch von PPI. Also
kann man ja mal in die Hörer spielen.
Ja.
Wenn Sie viele Kids in der Praxis haben, ist das bei euch auch so?
Ja, also die Fragestellung war absolut interessant. Wir wissen ja, dass das Säuglingsreflux eigentlich schon auch meist physiologisch ist und dass eigentlich PPIs dann auch in den seltenen Fällen wirklich benutzt werden müssen. Also, wie Sie gesagt haben, further research is needed.
Ja.
Das nächste Thema, es kam dann noch so 2-3 andere französische Vorträge.
Fränkische?
die möchte ich jetzt nicht alle wieder erzählen, aber was auch nochmal interessant war, das war das Thema Antibiotika bei Kindern und der Einfluss von Kindertagesstätten. Also tatsächlich ist es so, dass in Australien hohe Antibiotika-Verordnungsraten bei Kindern zu verzeichnen sind und besonders betroffen sind sozial und kulturell völlig unterschiedliche Regionen. Und die Vermutung war jetzt, dass die Kindertagesstätten der Treiber sein könnten für die Verordnung von Antibiotika. Also was gemacht wurde, das war eine qualitative Interviewstudie, 20 Eltern, 18 Mitarbeitende aus Kindertagesstätten und es wurden 7 Einrichtungen untersucht. Kulturell war das ziemlich divers und die zentralen Ergebnisse waren, dass der Antibiotika-Einsatz bei Kindern durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren entsteht. Das sind kulturelle Vorstellungen über Antibiotika, das ist ein gewisser Druck auch der Eltern, manchmal auf die Eltern, manchmal Druck, den die Eltern verspüren, weil sie natürlich aufgrund ihres Berufs- und Arbeitslebens die Kinder irgendwie auch in die Tagesstätte bringen müssen. Und dass dieser Wunsch nach schneller Rückkehr des Kindes in die Betreuung dann dazu führt, dass man denkt, das Antibiotikum hilft jetzt dabei.
Dass das Kind quasi mit Antibiotikum wieder in die Kita kann.
Genau.
Ja.
Und allgemein ist noch die Unsicherheit hinsichtlich Infektiosität hoch.
Okay.
Und da hat der Redner auch nochmal den Link zur zurückliegenden Pandemie gemacht. Also die einfach so eine diffuse Verunsicherung zurückgelassen hat, die dazu führt, dass man vielleicht auch ein bisschen schneller zum Antibiotikum greift.
Mhm.
Also die Autoren oder der Redner sagte, es ist kein Wissensproblem allein. Es braucht mehr kulturell angepasste Aufklärung. Es braucht mehr öffentliche Gesundheitskommunikation zur Antibiotikaresistenz. Und was immer richtig ist, die Hausärztinnen und Hausärzte müssen dann in die weitere Forschung einbezogen werden. Ich finde, was diese 2 Beispiele zur Versorgungsforschung bei Kindern schon ganz gut zeigen, ist, Versorgungsforschung versucht zu verstehen. Versorgungsforschung stellt Fragen. Versorgungsforschung wirft neue Fragen auf.
Ja.
Und da haben wir genau wieder das Problem der Episode, die erst nächste Woche rauskommt.
Wie oft sind die jetzt schon angesprochen?
Mit dem ADA-Kongress und der Kritik an der Streichung von Forschungsmitteln. Und wir kämpfen sehr mit Forschungsmitteln in der Versorgungsforschung. Das ist eben keine Art von Forschung, wo man ein Patent anmelden kann, in der Regel.
Ja, wird als nicht innovativ angesehen.
Es wird oft als nicht innovativ angesehen, aber verstehen, begreifen, Fragen stellen.
Ja.
Das braucht man, um eben diesen komplexen Zusammenhängen gerecht zu werden.
Ja.
Also hier kann man sagen, dass die Antibiotika-Verordnung häufig nicht durch medizinische Unsicherheit allein beeinflusst werden, sondern schon auch durch soziale, organisatorische Rahmenbedingungen. Das hat diese australische Kita-Studie gezeigt.
Sehr gut, interessant. Eine australische Kita-Studie in Paris vorgestellt.
Ja.
Wunderschön.
So wie ein griechischer Case-Report dann als nächstes vorgestellt wurde. Sie lieben doch Abkürzungen, Herr Nüssler. Darf ich Sie mal challengen? F-U-O. F-O.
Ja, das ist Fieber unklarer Genese.
Fever of Unknown Origin. Richtig, also das war...
Das war übrigens nicht geskriptet.
nein, das ist hier gar nichts geskriptet, dass das mal klar ist. Das ist gar nichts geskriptet. Also, wie geht man mit Fieber um bei Kindern und Jugendlichen? Das war jetzt ein Case Report mit einem fieberhaften Jugendlichen und der hatte dann eine Appendizitis. So. Und an diesem Fallbeispiel, es ging fast ein bisschen schon auch in Richtung Fortbildung, 5-Minuten-Vortrag, wie gesagt.
Krass, ja.
Wurden nochmal die Red Flags für Fieber klar gemacht. Also Fieber, das länger als 7 bis 10 Tage besteht, ist ein Red Flag oder zunehmende lokalisierbare Bauchschmerzen, Zytopenien, stark erhöhte Entzündungswerte, Lymphadenopathie, Hepatosplenomegalie, Gewichtsverlust nach Schweiß, hämodynamische Instabilität, neue organspezifische Symptome. Aber das war jetzt auch was Besonderes. Das war eine griechische Klinikpädiaterin, die den Hausärztinnen und Hausärzten der Welt einmal erzählt hat, worauf man so achten muss, wenn ein Kind Fieber hat.
Okay.
Ja.
War das erhellend?
Also es war jetzt nicht viel Neues, weil die Key Message war zunächst eine strukturierte klinische Beurteilung, den Verlauf abwarten und nicht reflexartig umfangreiche Diagnostik machen. Was die Zuhörer jetzt nicht hören können, ist ihr Grinsen.
Das ist eine schöne Erinnerung gewesen.
Ja. Ja, das nächste Thema war, und das war eigentlich einer der spannendsten Vorträge, mit dieser Adipositas-Cluster spielte eine Rolle in dieser pädiatrischen Session. Das heißt, Adipositas bei Kindern kam mehrfach vor. Und so auch in diesem einen sehr spannenden Vortrag mit der Frage, warum sprechen denn Hausärztinnen und Hausärzte Übergewicht bei Kindern so selten an? Es gibt hier tatsächlich in Frankreich eine Leitlinienempfehlung, Kinder unabhängig vom Vorstellungsgrund auf Übergewicht zu screenen.
Okay.
Das heißt, die sollen gemessen und gewogen werden und soll man bei allen den BMI berechnen.
Machen wir das bei den U-Untersuchungen doch auch, oder?
Richtig, aber wir machen es bei den U-Untersuchungen und hier sagt eben eine Leitlinie, macht das bitte unabhängig vom Vorstellungsgrund.
Okay.
Ja, bei uns ist der Vorstellungsgrund dann die U-Untersuchung.
Alles klar.
Und hier kann es dann alles Mögliche sein. Mhm. Und es ist so, dass Hausärztinnen und Hausärzte in Frankreich da irgendwie Schwierigkeiten haben, das zu thematisieren. Und der Redner hat darauf hingewiesen, dass die Hürden weniger im fehlenden Wissen als mehr in psychologischen und organisatorischen Faktoren liegen. Und dass man dann auch an unterschiedlichen Punkten ansetzen muss, um die Hausärztinnen und Hausärzte zu ermutigen, das dann anzusprechen. Das eine ist erstmal, dass man die Gewohnheiten stärkt, das Thema BMI mehr auf den Radarschirm hebt, dass man die Erwartungen verändert. Also, dass wir in der Allgemeinmedizin natürlich sehr oft den Erfolg erwarten, aber dass man einfach auch realistische Erwartungshaltungen haben muss und da wird man vielleicht auch nicht so schnell enttäuscht, wenn es nicht so schnell klappt mit der Gewichtsabnahme und dann traut man sich vielleicht, das auch wieder mehr anzugehen. Das ist so die Theorie. Dann so ein paar praktische Tipps, Reminder setzen, Checklisten machen, in der Praxissoftware eine Notiz machen. Und was auch interessant war, das Thema Adipositas, das muss man eben so im gesamten Team angehen, auch mit Advanced Practice Nurses, auch mit anderen Fachgruppen natürlich. Also im Grunde genommen ist es wie Behavioral Science für die Hausarztpraxis, was er da beschrieben hat. Nicht fehlendes Wissen ist hier das Problem, sondern Routinen, Emotionen und Praxisorganisation. So kann man das sagen. Aber auch hier wieder, die Praxis kann kein gesellschaftliches Problem lösen.
Ja.
Adipositas bei Kindern ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Sie wissen, Herr Nössler, warum wir heutzutage damit mehr Schwierigkeiten haben als früher. In unserer Kindheit zum Beispiel.
Ja, bei uns gab es halt Bratwurst in der Kindheit und heute gibt's, weiß ich nicht, Burger. Liegt das vielleicht da dran?
Nee, also ich habe zumindest meine Kindheit auf dem Fußballplatz verbracht. Wir waren draußen, das war jetzt das, was Sie eigentlich ohne Probleme hätten sagen können, Herr Nössler. Etwas mehr Seriosität bitte. Und ist klar, also viel Energiezufuhr, wenig Energieverbrauch. Und das hat mit den Gewohnheiten und den Endgeräten und der Elektronik und allem Möglichen zu tun. Also hier einmal, um das einzuordnen, das kann natürlich eine hausärztliche und auch pädiatrische Praxis nicht alleine lösen, dieses gesellschaftliche Problem.
Aber dann ist aus der Session noch, auch wenn das, wenn ich das so sagen darf, das ist jetzt alles nicht wirklich Breaking News, ja, wo man im klinischen Alltag sofort alles stehen und liegen, dass du sagst, ich muss mein Tun überlegen. Die für mich noch interessanteste Nachricht ist, findet einen Weg, es einfach immer wieder zu thematisieren.
Ja, ja. Und das passt eigentlich auch zu meinem Gesamtfazit aus dieser pädiatrischen Session. Also, dass medizinische Entscheidungen häufig weniger durch fehlendes Wissen oder überhaupt durch Wissensthemen beeinflusst werden, sondern durch den Versorgungskontext. Und bei den Antibiotika haben wir gesehen, dass das spielen die Eltern eine Rolle, die Kultur, die Betreuungseinrichtungen. Bei den Gesprächen über kindliches Übergewicht haben wir gesehen, dass da auch Gewohnheiten, Emotionen eine Rolle spielen, die Gesellschaft natürlich auch. Und beim Management von Fieber ohne Fokus, da steht eben die strukturierte hausärztliche oder pädiatrische Entscheidungsfindung im Vordergrund.
Gut, also wir lernen auch bei Kindern, Versorgungskontext ist wichtig.
Absolut. Und die Versorgungsforschung versucht eben diese komplexen Zusammenhänge zu betrachten.
Ja, gut. Muss man dann auch, wir hatten initial drüber gesprochen, wozu so eine Tagung hier da ist, Wonka. Da geht es ums gegenseitige Verorten. Da geht es auch um sich zunicken, um sich auch mal auf die Schulter zu tippen. Also es hat auch ein etwas Bestätigendes, was Affirmatives.
Absolut.
So eine Tagung.
Ja.
Man muss also nicht mehr warten, dass hier jetzt die klinischen Late-Breaking Clinical Trials veröffentlicht werden aus der Primärversorgung. Während Sie da oben bei den Kinderchen gehockt haben, ob aus Australien, Griechenland oder der Normandie, bin ich ins Grand Amphi, also ein kleineres Amphitheater gegangen. Das war interessant besucht. Das Bemerkenswerte an der Session, es ging um Primary Healthcare Systems eigentlich. Ein bisschen Vergleich, wer macht es wie, wer hat es wie eingeführt. Das Bemerkenswerte ist, dass einfach zwei Redner gar nicht gekommen sind. Das war genau dasselbe Setup, immer so 5 Minuten Vorträge mit anschließender kleiner Diskussion. Und da dann eben 2 Vorträge ausgefallen sind, hatte man im Nachgang noch wirklich viel Zeit zu diskutieren. Zweite interessante Information dabei ist, es war gut besucht, die Frage, wer von euch ist GP? Ganz viele Hände hoch. Wer von euch macht Policy Making oder auf institutioneller Ebene Health Policies? Auch etliche Hände hochgegangen. Und dann nehme ich gleich mal einen Vortrag vorweg. Ging es um ein WHO-Framework, das es gibt, nämlich WHO-PEN. Kennen Sie WHO-PEN?
Nein.
Kannte dort auch niemand. Der hat gefragt, der Mensch von der WHO, wir verlinken es natürlich in den Shownotes, das ist das Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions for Primary Care. Nicht wirklich eine Leitlinie, aber irgendwie so eine Handreichung, wie man eben mit nicht übertragbaren Erkrankungen, mit welchen Interventionen man ein Primärversorgungssystem aufbauen könnte. WHO-PEN, das ist jetzt, da hat man nicht wirklich viel Neues gelernt, der hat einfach nochmal dran erinnert, dass eben 4,6 Milliarden Menschen, das sind 57%, in einem Risiko inadäquater medizinischer Versorgung leben. Ja, also die Mehrheit der Menschen. Und deswegen braucht es eben Primary Care, soweit so toll, soweit so bekannt. Spannend wurde es, finde ich, als aus verschiedenen Ländern sehr konkret teilweise gezeigt wurde, wie haben wir Primary Care eingeführt. Zum Beispiel aus Kanada wurde uns berichtet, in Quebec in der Region, die ein riesiges Problem haben in der Primärversorgung, denen gehen die Leute abhanden, die Gesundheitsberufe, die sagen, 31% der Menschen haben dort keinen Zugang mehr zur Primärversorgung. Das kennen wir aus anderen Regionen auch, in Frankreich ja auch teilweise. Und die haben in einem sehr strukturierten Prozess, alles verlinkt, 6 Stufen sich entwickelt in Quebec, was sie jetzt tun wollen, in welchen Schritten, um Primärversorgung dort wieder einzubauen. Das erste ist, wir müssen in Human Resource investieren, also Gesundheitsberufe.
Ja.
Das zweite ist, ganz wichtig, maintain registration with GP or nurse practitioner.
Interessant.
Also Einschreibeverpflichtung.
Ja.
Das ist ja hier auf Nummer 2.
Ja.
Danach kommt erst die Local Primary Care Governance.
Ja.
Das kommt erst danach. Dann invest in Knowledge Production in Primary Care. Das ist also das, was wir heute hier machen, Stufe 4.
Mhm.
Und dann erst kommt...
Also auf Deutsch auch nochmal für die...
Entschuldigung, also quasi einfach das Wissen aufgebaut wird, was Primary Care bedeutet, wie Primary Care umgesetzt werden muss. Und dann sicherstellen, dass das öffentlich finanziert wird. Das kommt erst auf 5. Und dann beginnt der Review- und Monitoring-Prozess der Erreichungsgrade. Das ist interessant. Erst Leute holen, dann einschreiben und dann fahren wir los.
Das ist eine interessante Priorisierung, wie man so eine systemische Verbesserung dann aufbaut.
Ja.
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 Und ist einleuchtend, denn ohne die Leute brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Absolut. Was ich aus Quebec auch spannend fand, das zieht sich auch so ein bisschen durch, wie so ein roter Faden, durch viele Gesundheitssysteme mit starker Primary Care Verankerung. Dort wird immer in Teams gearbeitet. Immer.
Ja.
Es sind immer Primary Healthcare Center, wo Pharmacists mit drin sind, also Apotheken, hätte ich fast gesagt, Apotheker.
Ja.
Social Worker, Sozialarbeit, tief integriert.
Ja.
Natürlich die Nurses, haben wir schon gehört.
Ich darf an die DGAM-Zukunftspositionen erinnern.
Da steht das drin.
Die Hausarztpraxis der Zukunft ist eine Teampraxis. Ich darf an die Happy-Praxen erinnern. Ich darf an die Veras erinnern und an das Thema Interprofessionalität insgesamt. Was wir natürlich den Kritikern von Primärversorgungssystemen entgegenhalten, wie sollen das die Hausärztinnen und Hausärzte denn alles schaffen? Na, im Team.
Genau. Und da gab es dann eine spannende Diskussion in der Tat, die Frage zu beantworten sein, speziell in Deutschland, ob es nicht eine Art Zweigleisigkeit in der Entwicklung der Primary Care braucht, weil Martin Scherer wieder so eine schöne Hand aufs Herz Frage. Es gibt genügend Einzelkämpfer, die in ihrer Praxis auch mit vielleicht Hierarchien gut klarkommen. Denen muss man jetzt ja nicht etwas überstülpen, wenn das für sie funktioniert. Also ein regionadaptiertes Modell wird man sich da ausdenken müssen, nehme ich mal an. Auch spannend, nochmal Kanada, ist das Thema Vergütung, Reimbursement, Bezahlung. Das wurde kaum thematisiert, auch nicht vor Ort. Die wollen vielleicht kurz, sie wollen so ein Capitation-Modell einführen.
Ja.
Das ist
also Kopfpauschale.
Genau, und Regionalbudgets gibt und dann die Region damit entscheidet, wie stellen wir hier die Primärversorgung sicher.
Ja.
Aber sie sagte klipp und klar, Bezahlung ist nicht unser Problem. Das ist ihr Zitat. Es ist Teil des Kontextes. Damit hat sie das gesamte Thema, wo wir in Deutschland so gerne diskutieren.
Ja.
HZV, EBM, whatever. Das haben die abgeräumt. Nächstes Thema fand ich auch spannend. Niederlande. Jessica Merks ist auch GP, also Hausärztin in Niederlanden, sitzt auch in der dortigen Fachgesellschaft. Und ihre Frage ist, make primary care more sustainable, also Nachhaltigkeit in die Primärversorgung reinbringt. Und die haben ein interessantes Projekt, das ist vom Gesundheitsministerium gefördert in den Niederlanden. Und die sind 4 Stufen Vorgang, haben überlegt, was können wir tun, über das Thema Sustainability bei GPs nachzudenken. Das erste, was sie gemacht haben, Evidenzrecherche, Daten erheben, herausfinden, wie ist denn unser Footprint eigentlich im Gesundheitswesen und dann Scharniere finden, wo man überhaupt ansetzen kann und dann erst überlegen, was sind denn Implementierungswege. Und die fanden raus, nur ein paar Zahlen habe ich mal mitgebracht, dass 7% der gesamten niederländischen CO2-Emissionen aus dem Gesundheitswesen kommen. 7%. Und jetzt interessant, von diesen 7% ist ein Zehntel, also eigentlich 11%, aus der Primary Care Praxis. Wir reden davon 160 Tonnen CO2 im Jahr. Die absolute Mehrheit im gesamten Gesundheitswesen kommt von Medikamenten. Schätzen Sie mal eine Zahl. Gesamter Anteil am niederländischen Gesundheitswesen, CO2-Footprint?
87%.
Sie, woher kennen Sie diese Zahl? Habe ich die Ihnen verraten vorher?
Nein, ich lese viel.
Sie haben ein Spickzettel abgelesen.
Nein, habe ich nicht.
Sie haben vollkommen recht.
Kann ich gar nicht erkennen.
87%. Sie sind auch gerade geblendet, muss man dazu sagen. Es sind wirklich 1240 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, die mit Medikamenten, vor allem mit der Herstellung, rausgeballert werden. Und der einzige Hebel, Martin Scherer, in der Praxis ist,
Deprescribing.
Oder gar nicht erst prescriben.
Ja.
So. Wichtige Einschränkung, das ist Niederlande. Anderes System, kann man nicht eins zu eins umlegen. Aber die haben gesagt, haben sie ermittelt, mit einem Sustainable Prescribing, also wenn man anders verordnen würde, könnte man fast 400 Tonnen CO2 einsparen. Das ist eine Nummer.
Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, Herr Nüssler, aber Sie haben eigentlich einen super Cliffhanger gemacht.
Ja.
Wir haben nämlich danach dann uns wieder zusammengefunden und uns zusammen eine Planetary Health Keynote angehört. Und
genau.
Die sollten wir vielleicht in der nächsten Episode dann genauer besprechen.
Das machen wir definitiv in der nächsten Episode.
Auch noch heute, muss man dazu sagen.
Auch noch heute.
Und nicht allein.
Nicht allein, genau. Niederlande, noch abschließend dazu, was vielleicht auch ein bisschen irritiert. Plant-based Nutrition hat in deren Berechnung fast überhaupt keinen Impact.
Hm.
Heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber es gibt ganz andere Impacts. Und das, was die sagen, ist, fokussieren wir uns bitte auf die Dinge, die wir tun können. Und das ist für die eben Prescribing. Ne? Und auch vielleicht methodischer Approach, den sie den Leuten zugerufen hat, versucht nicht so eine Big Intervention. Das geht nicht. Macht kleine Dinge. Und die summieren sich dann nach und nach auf.
Das bringt uns natürlich zu einer sehr spannenden Frage, die wir jetzt in dieser Episode nicht mehr beantworten können. Aber wie priorisiere ich dann eigentlich meine Klimathemen in der Haushaltspraxis?
Das besprechen wir in der nächsten.
Ist der größere Hebel tatsächlich der Verordnungshebel
oder
die klimasensible Gesundheitsberatung?
Das besprechen wir mit unserem Special Guest. Den treffen wir in einer halben Stunde für uns.
Ja.
Hier besprechen die Keynote, noch ein anderes Thema und dann bringen wir diese Fragen mit rein. Hat Spaß gemacht. Bis gleich. Tschüss.
Ja, tschüss. Bis später.